Wer von euch wäre gerne tapfer und mutig? Der hebe mal seine Hand. Nicht so zaghaft, ich sehe kaum Hände. Oder soll ich fragen, wer schon tapfer und mutig ist? Als ich noch ein kleiner Junge war, fand ich viele Geschichten aus der Bibel langweilig. Es gab aber eine Geschichte, wo es um Tapferkeit ging. Und sie hat mich wirklich beeindruckt und hatte meine volle Aufmerksamkeit. In dieser Geschichte geht es um David, König David, aber noch lange bevor er König wurde. Es ist eine Szene, die sehr besonders ist. Menschen, die die Bibel nicht kennen, sie haben oft aber von dieser Szene gehört, von dieser Geschichte gehört. Und es ist ihnen ein Begriff. Es ist die Geschichte, wo David gegen Goliath kämpft. Oft wird es auch als Vergleich genommen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn jemand sagt, das war wie David gegen Goliath. Es ist eine Redewendung geworden oder auch ein Synonym für ungleiche Kräfteverhältnisse. Und bevor wir auf diese Szene etwas näher eingehen wollen, noch ein paar Worte zum Kontext dieser Geschichte. Die Fronten zwischen den Israeliten und den Philistern hatten sich verhärtet. Sie fingen an, sich zu bekriegen. Und so war es auch hier der Fall, dass sie in den Krieg zogen gegeneinander in Juda, in dem Gebiet Socho und Aseka, bei Ephes Damin. Die Philister auf den einen Berg und die Israeliten auf den anderen Berg. Und zwischen ihnen war das Tal, auch Terebintental genannt. Die Philister hatten einen Mann in ihren Reihen, der bekannt war, auch unter den Israeliten. Es gab Geschichten über ihn. Es war der Philister Goliath. Goliath, er trat unten im Tal hervor und forderte die Israeliten heraus. Er sagte, schickt mir einen Kämpfer, euren Besten, der gegen mich kämpft. Und der Sieger soll die Herrschaft bekommen. Die Verlierer sollen Knechte werden. Er tat es, so sagt es die Bibel, 40 Tage lang, jeden Morgen und jeden Abend. Die Israeliten hatten große Angst vor diesem Goliath. Er galt als unbesiegbar. Und selbst die tapfersten Krieger unter ihnen fürchteten sich vor diesem Mann. David, der eigentlich im Hause des Königs war, des Königs Sauls, um dort die Harfe zu spielen und dem König, gute Laune zu verpassen, seine Gemüter zu beruhigen, und auch schon sein Waffenträger war, weil Saul mochte ihn, wurde aber hier nach Hause geschickt, als der Krieg losging, weil Saul keine Verwendung für ihn hatte. So war David wieder zu Hause bei seinem Vater Isai, um dort wieder die Schafe zu hüten, das, was er sonst auch getan hatte. David, er hatte 7 Brüder und seine 3 älteren Brüder, sie waren auch in den Krieg gezogen. Eines Tages schickte sein Vater Isai ihn in den Krieg mit etwas zu essen, um zu erfahren, wie es denn seinen Brüdern geht. Ich habe mich gefragt, warum schickt er den Jüngsten, warum nicht den Zweitjüngsten? Aber er schickt David. David ist gehorsam. Er zieht dorthin in die Schlacht und er kommt gerade richtig. Denn gerade in diesem Augenblick, wo David dort ankommt, tritt Goliath wieder hervor und zieht sein Tagesprogramm durch. Stellt sich hin, verhöhnt die Israeliten, ihren Gott, verhöhnt sie, lacht sie aus, fordert sie heraus. Und David fängt an, sich zu erkundigen, was hier denn vor sich ginge. Und er fragte die Soldaten, die israelischen Soldaten, was hier los sei. Und sie erzählten es ihm. Sie erzählten ihm über die Herausforderung. Sie erzählten ihnen aber auch, dass der König Saul eine hohe Belohnung ausgesetzt hat. Der gegen Goliath kämpfen würde und ihn besiegen sollte, der würde sehr reich werden Der würde die Tochter des Königs zur Frau bekommen und obendrauf noch Steuerfreiheit für das Elternhaus. Also ein sehr großzügiges Geschenk, wenn man aber bedenkt, womit es verknüpft war, wollten die tapfersten Krieger nicht darauf eingehen. Und so fragte sich David immer weiter durch. Ich kann mir vorstellen, dass er kluge Antworten gegeben hat, vielleicht auch gesagt hat, er würde losziehen. So, wenn keiner will, er würde sich trauen. Und so bekam es sein Bruder mit, sein ältester Bruder, Eliab, und er wies ihn so ein bisschen in die Schranken. Er sagte zu ihm, David, du bist so niederträchtig, du bist nur hier hingekommen, um die Schlacht zu sehen. Du willst nur sehen, wie wir kämpfen. Musst du nicht zu Hause sein bei unserem Vater und seine Schafe dort in der Wüste hüten? David ließ sich davon aber nicht beeindrucken und sprach immer weiter. Und irgendwie kam dieses Gerede zum König, zu Saul. Und ich lese uns aus der Bibel, 1. Samuel 17, die Verse 31 bis 36. Als sie die Worte hörten, die David sagte, berichteten sie es Saul, und er ließ ihn holen. David sagte zu Saul, seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul sagte zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen, du bist ein Junge, aber dieser ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David sagte zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und es kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach und schlug ihn, und er rettete es aus seinem Maul. Und als er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Bis hierhin erstmal. Ich glaube, es war gar nicht so einfach, eine Audienz beim König zu bekommen. Schon gar nicht in dieser Situation, in der sich König Saul befand. Sie standen nämlich vor einem riesigen Problem. Da war einer, der unbesiegbar schien, und keiner wollte gegen ihn kämpfen. Sie hatten keine Lösung. Sie waren verzweifelt. David aber war dem König bekannt. Er kannte ihn. Und er schätzte ihn. Er hatte ihn gern, steht in der Bibel geschrieben. Das sollte sich später ändern. Aber hier war es noch so. Und er gab David die Chance zu sprechen. Und er hörte ihn an. Und was sagt Saul? Was ist zu erwarten? Er sagt zu ihm, du kannst nicht gegen ihn kämpfen. Du bist ein Junge. Dieser aber ist ein Soldat von seiner Jugend an. Was würdest du tun, lieber Zuhörer, in solch einer Situation? Würdest du so einen Jungen anhören? Würdest du ihn in den Kampf ziehen lassen? Gegen so einen Gegner? Ist es nicht verantwortungslos? Ist der Ausgang der Geschichte nicht schon abzusehen, wenn man so etwas tut? Es ist doch Mord, oder? Und David, er ließ nicht locker. Er sagt, ich gehe. Keiner von euch soll den Mut sinken lassen. Wie groß war eigentlich der Unterschied zwischen David und Goliath? Goliath war ein Soldat von seiner Jugend an, haben wir gelesen. Er war ein erfahrener Krieger. Aber nicht nur das. Er war fast 3 Meter groß, ein Hühne von einem Mann. Und er war stark. Er war die Superwaffe der Philister, ihr Held. Er hatte schon so manch einen Kampf gewonnen. Er war ein richtiger Siegertyp. Er hatte außerdem auch noch die besten Waffen der damaligen Zeit. Die beste Waffenrüstung, die man kriegen konnte. Einen Schuppenpanzer, einen ehernen Helm, eherne Schienbeinschoner, einen ehernen Wurfspieß auf seinen Schultern und dazu noch Schild und Schwert. Obendrein noch einen eigenen Schildträger. Was will man mehr? Was hat David hingegen? Was konnte er vorweisen? David war ein Hirtenjunge, der die Schafe seines Vaters hütete. Von ihm steht geschrieben, er war schön von Gestalt. Er war ein Musiker, ein Dichter, ein Poet. Er konnte gut reden. Laut seinen Geschichten hatte er gegen Bären und gegen Löwen gekämpft und diese besiegt. Außerdem war er durch seine Begabung mittlerweile der Musiker des Königs geworden. Aber steht auch geschrieben, der Herr war mit ihm. Er war gottesfürchtig und glaubte an den lebendigen Gott. Aber reicht das alles, um gegen Goliath zu kämpfen? Gegen diesen unbesiegbaren Mann? Sind die Geschichten überhaupt wahr, die David über sich erzählte? Er hat gegen Löwen und Bären gekämpft und sie mit den Händen erschlagen. Hat er sie wirklich getötet, diese wilden Tiere? Ich bin in einer Predigt, die ich gelesen habe, auf zwei Beispiele gestoßen und habe diese auch im Internet mal gegoogelt und tatsächlich, sie sind wahr. Ich wollte sie hier weitergeben. Im Oktober 2015 gingen zwei Brüder, Chase und Shane, in den Rocky Mountains, im US-Bundesstaat Montana, auf die Jagd. Es war Winter und sie wollten einen Hirsch jagen. Und so schlichen sie durch die Wälder und auf einmal stand ein Grizzlybär vor ihnen. 180 Kilo schwer. Sie hatten ihn geweckt und dieser Bär war ziemlich sauer. Ja, das ist so, als wenn man den Papa weckt, dann wird er auch sauer. Der Bär war richtig sauer. Er griff einen dieser Brüder an, den Jüngeren. Er erwischte ihn beim Kopf, dieser fiel zu Boden, war aber noch bei Bewusstsein, rappelte sich wieder auf und sah, wie dieser Bär ein zweites Mal auf ihn zukam. Geistesgegenwärtig steckte er im richtigen Augenblick seinen rechten Arm in den Rachen des Bären. Als ich diese Geschichte las, habe ich gedacht, was macht der gute Mann? Will er, dass der Bär ihm gleich den Arm abbeißt? Nein, dieser junge Mann, er erinnerte sich an eine Geschichte. Als er bei seiner Oma war, hatte er mal einen Artikel gelesen, wo stand, dass große wilde Tiere einen ausgeprägten Würgereflex haben. Und er dachte sich, vielleicht klappt das. Er hatte eh keine andere Wahl, keine andere Chance. Und er steckte seinen Arm sozusagen in den Rachen des Bären, als dieser sein Maul aufriss. Der Bär fing an, sich zu würgen und war so erschrocken, dass er wegrannte. Der junge Mann konnte diesen Kampf gewinnen. Und überleben. Er hatte natürlich Verletzungen, aber er hat überlebt. Eine andere Geschichte. Ein Mann joggte in Colorado mit Namen Travis Kaufmann. 2019 war das. Er joggte seinen Weg und auf einmal kam ein Puma. Puma, die auch Berglöwen genannt werden. Kam und griff ihn an. Und packte ihn an seinem Handgelenk und ließ nicht mehr los. Und er kämpfte gegen dieses Tier, obwohl er, hat er später gesagt, er hatte null Kampferfahrung, aber der Instinkt zu überleben hat ihn dazu geführt. So kämpfte er 3 Minuten gegen diesen Puma und er schaffte es, dieses Tier unter sich zu kriegen irgendwie, auf dem Boden. Und er versuchte mit seinen Füßen und seinen Knien irgendwie die Kehle dieses Tieres abzudrücken. Und es gelang ihm. Nach 3 Minuten war der Puma tot. Und erst dann löste sich sein Kiefer und er war befreit. Er hatte das Tier getötet und hatte den Kampf gewonnen. Und so gibt es ganz viele Geschichten, wo Menschen es geschafft haben, zu überleben, zu siegen, mit den bloßen Händen. Um die Frage zu beantworten, ja, es ist möglich, gefährliche Tiere mit den Händen zu besiegen. Und die Geschichten, die David erzählte, sie entsprachen der Wahrheit. Sie waren wahr. Aber David, er sagte noch einen ganz entscheidenden Satz zu Saul, den haben wir uns noch nicht gelesen. Das ist der Vers 37. Den lese ich uns jetzt. Und David sagte: Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Saul kannte David bereits aus seinem Hause. Er kannte vielleicht nicht alles von ihm, aber das, was er von ihm kannte, das schätzte er. Und er glaubte in diese Geschichten, denke ich, von den Bären und Löwen. Ob er an eine Möglichkeit dachte und glaubte, dass David hier siegen würde, das weiß ich nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Aber er hatte keine andere Wahl. Es gab keinen anderen, der sich traute. Sie zogen David die Waffenrüstung Sauls an, steht geschrieben. In manchen Geschichten wird gesagt, dass sie zu klein war, diese Waffenrüstung. Habe ich in meiner Bibel nicht gefunden. Aber was geschrieben steht, er konnte damit nicht gehen. Ja, er war es nicht gewohnt, steht geschrieben, in so eine Rüstung zu gehen. Ich selbst stand vor ein paar Wochen mal vor so einer Rüstung. Wir waren mit der Familie unterwegs, haben uns ein paar Burgen angesehen. Da waren Rüstungen ausgestellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man sich so einen Blechpanzer anzieht, dann ist man als ob wie in einer Konservendose. Total eingeschränkt. Und obendrein wiegt das Ganze auch noch etwas. Und wenn man es nicht gewohnt ist, dann ist es keine Verstärkung, sondern eher eine Schwächung. David hat es sofort erkannt und er legte diese Rüstung ab. Das sagt auch aus, dass er kein 12-Jähriger mehr war, sondern er muss ein jugendlicher Erwachsener gewesen sein. Die Bibel verrät nicht, wie alt er genau war, aber man nimmt es an, dass er so um die 18 war. Er zog also wieder seine Hirtenkleider an, suchte sich 5 glatte Steine. Warum glatt? Weil diese weniger Widerstand haben, wenn sie durch die Luft fliegen. Er sammelte die 5 Steine aus dem Bach, packte sie in seine Hirtentasche, nahm seinen Stock, seine Schleuder und ging ins Tal auf Goliath zu. Beide Kriegsheere konnten von oberhalb gut erkennen, was sich unten im Tal abspielte. Und sie waren jetzt ganz gespannt, was jetzt passieren würde. Ich kann mir gut vorstellen, als der große Bruder Eliab sah, was sein kleiner Bruder David da tat, dass er gedacht hat: David, da hat dich deine große Klappe hingebracht. Jetzt ist es aus mit dir. Jetzt wirst du sterben. Als Goliath David sah, verachtete er ihn. Er sagte zu ihm: Du kommst zu mir mit Stöcken, bin ich ein Hund? Und er lachte ihn aus, verhöhnte ihn. Er sagte zu ihm, er würde seinen Leib, seinen Körper den Vögeln unter den Himmel und den Tieren auf dem Feld zum Fraß geben. David ließ sich aber nicht beeindrucken. Er konnte gut reden. Und so sagte David zu Goliath Folgendes. Wir lesen uns die Verse 45 bis 47 aus denselbigen Kapitel. 45 bis 47. David sagte zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Am heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit ich dich erschlage und deinen Kopf von dir nehme und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter den Himmel gebe und den Wild auf der Erde, damit alle Welt erkennt, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde erkennt, dass der Herr nicht durch Schwert noch Speer hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Als Goliath diese Worte hörte, entbrannte in ihm der Zorn. Er machte sich jetzt auf, siegessicher, wutentbrannt, um David zu töten. Er wollte diesen Hirtenbengel ein für alle Mal das Maul stopfen und ihn einfach nur gnadenlos besiegen. David, der das sah, dass Goliath jetzt auf ihn zukam, was tat er? Wich er zurück im letzten Moment? Bekam er es doch mit der Angst zu tun? Kamen die Zweifel? Nein, ganz im Gegenteil. Als er sah, dass Goliath auf ihn zukam, rannte er ihm entgegen und tat ihm gleich. Im vollen Lauf fasste er in seine Hirtentasche, nahm einen Stein hervor, steckte ihn in die Steinschleuder, schleuderte diese und schoss diesen Stein direkt auf Goliath zu. Dieser Stein, er traf direkt ins Schwarze, kann man sagen. Der Stein bohrte sich mit so einer Wucht in die Stirn Goliaths, dass dieser zusammensackte und zu Boden fiel wie ein Baum. David aber, unbeeindruckt dessen, was jetzt passiert ist, hörte nicht auf. Er wartete nicht ab. Was wird jetzt Goliath tun? Ist er wirklich tot? Wird er sich noch bewegen? Steht er auf? Er rennt weiter, weiter auf Goliath zu, packt sein Schwert, Goliath hatte es noch nicht aus der Scheide gezogen, zog es heraus und hieb ihm damit den Kopf ab. So besiegte David den unbesiegbaren Goliath. Die Israeliten, die das Ganze sahen, sie bekamen neuen Mut und sie fingen an, die Philister anzugreifen. Die Philister hingegen, die ihren besten Krieger jetzt verloren hatten, hatten auch den Mut verloren. Und sie liefen davon. Die Israeliten jagten ihnen nach und töteten so manch einen und gewannen diese Schlacht. Ich habe mir die Frage gestellt, wie konnte David bloß diesen unbesiegbaren Goliath besiegen? David hat sich ganz im Gegenteil zu Goliath nicht auf seine Stärke, auf seine Kraft verlassen. Er hat sich nicht auf seine Kampfkünste oder seine Waffen verlassen. David glaubte an den lebendigen Gott. David war gottesfürchtig und Gott war mit ihm. Er hat sich voll und ganz auf Gott verlassen und ihm vertraut. Nicht eine Sekunde gezweifelt. Er hat in der Situation, wo alle Israeliten Angst hatten vor Goliath und sich fürchteten, hat er seine Berufung erkannt und er hat sie angenommen. Wie leicht wäre es für David gewesen zu sagen, oh Mann, was ich hier mitbekomme, das ist ja furchteinflößend. Ich glaube, ich muss schnell wieder zurück zu meinen Schafen. Gut, dass keiner von mir verlangt, dass ich hier gegen Goliath kämpfen muss. Ich bin ja noch viel zu jung. Nein, David erkannte seine Berufung. Er war Gott gehorsam und ließ sich von Gott gebrauchen. Gott konnte sich hier an dieser Stelle durch David verherrlichen. Und die Israeliten hatten einen großen Sieg gegen die Philister. Die Belohnung spielte für David hier weniger eine Rolle, die Saul ausgesprochen hatte. Ich glaube, hätte er es nur wegen der Belohnung gemacht, hätte er hier verloren, wäre gescheitert. Was können wir aus dieser Geschichte lernen, lieber Zuhörer? Was können wir mitnehmen für uns, für unser Leben? David hatte oft Gemeinschaft mit Gott, dort auf dem Feld bei den Schafen. Er sang dort Lieder, spielte die Harfe, dichtete Psalmen, sinnte über Gott nach. So sollen auch wir uns in Gemeinschaft mit Gott üben. Wir sollen Gemeinschaft mit Gott haben, unter sein Wort kommen. David, er hat seinen geringen Hirtendienst treu erledigt, treu ausgeführt. Es war ihm nicht zu niedrig. Und auch wenn der Löwe oder der Bär vorbeikamen, um ein Tier, um ein Schaf zu holen. So wich er nicht zurück. Er hätte ja sagen können, ach, das eine Schaf, besser das eine Schaf als mein Leben. Nein, nicht bei David. Er hat das ganz genau genommen. Unsere Berufung erkennen und annehmen, habe ich aufgeschrieben. David, er erkannte seinen Platz. Er wusste, was zu tun war. Er wusste, dass Gott ihn ruft und er nahm es an. Wir dürfen auch mutig sein und uns nicht fürchten. Gott ist an unserer Seite, so wie er es bei David war. Gott wird uns helfen in den Herausforderungen unseres Lebens. Hast du schon deinen Platz gefunden, lieber Zuhörer? Weißt du, wo Gott dich gebrauchen will? Vielleicht merkst du, dass dir der Segen irgendwie fehlt. Bist du an den richtigen Platz? David, er war Gott gehorsam. Gott brauchte keine Waffenrüstung, Schwert oder Schild. Er brauchte nur einen gehorsamen Hirtenjungen. Uns begegnen im Leben manchmal auch Goliaths, sinnbildlich gesprochen. Scheinbar unüberwindbare Probleme, riesige Hindernisse, Kämpfe, Versuchungen. Man könnte ja so viele Dinge aufreihen, die uns im Leben beschäftigen, die uns die Luft zum Atmen nehmen. Ich werde es aus Zeitgründen nicht tun, sie einzeln aufzureihen, aber ich glaube, du weißt ganz genau, mit welchen Goliaths du es aufnehmen musst in deinem Leben. Wir dürfen uns ganz auf Gott verlassen. Wir dürfen zu ihm kommen im Gebet. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. Wir dürfen ihm alles anvertrauen und er wird uns helfen. Er wird uns den Sieg geben. Wir haben es nicht mit irgendeinem Gott zu tun. Es ist der Herr, stark und mächtig. Wenn wir zu ihm beten werden, so wird er uns helfen. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Gott hat eine andere Vorstellung. Aber nach seiner Vorstellung wird er uns helfen. Das ist gewiss. David, er hatte eine besondere Eigenschaft, die ich bemerkenswert finde. Er hat es in vielen Psalmen niedergeschrieben und immer wieder kommt es hervor. Es ist die Gottesfurcht. Wir haben heute in der Einleitung von Erich gehört, Weisheit. Weisheit ist doch etwas, was wir alle haben wollen, oder? Die Bibel sagt, die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Lieber Zuhörer, lasst uns heute von David lernen und uns in der Gottesfurcht üben. Gottesfurcht, dieses Wort, das man gar nicht so in der postmodernen Welt gebraucht, in der wir leben, in der Gesellschaft. Wo taucht das Wort Gottesfurcht auf? Was bedeutet es überhaupt? Gottesfurcht bedeutet die Ehrfurcht vor Gott, seine Gebote zu halten und sie nicht zu übertreten. Die rechte Haltung Gott gegenüber und seinen Willen. Das ist Gottesfurcht. Das war David. Und wir dürfen von ihm lernen und uns in der Gottesfurcht üben. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo keiner von uns perfekt ist. Ich möchte die Predigt mit einem Psalm Davids schließen. Das ist ein Psalm, den ich sehr besonders finde. Psalm 86, 11. Weise mir her deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Amen. Wir werden noch beten. Wer beten möchte, darf es gerne tun. Ich schließe dann ab. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Wir danken dir für die Geschichte aus der Bibel. Danke für diesen glorreichen Sieg, Herr, dass wir es erfahren dürfen, Herr, was sich dort damals zugetragen hat. Danke, dass du David befähigt hast, Herr, dass er seine Berufung erkannte und sie annahm. Danke, Herr, dass wir aus dieser Geschichte lernen können, dass du uns befähigst, Dinge zu tun, von denen wir glauben, sie nicht tun zu können. Danke, Herr, dass du uns stark machst, dass du uns Mut schenkst, Tapferkeit. Bitte hilf uns, Herr, dass wir an dich glauben, dass wir uns in der Gottesfurcht üben, dass wir uns immer wieder fragen, sind wir gottesfürchtig genug oder nicht? Herr, bitte, hilf uns darin. Amen.